Guten Morgen miteinander. Ich habe euch gerade eine Frage mitgebracht, die ihr einfach gerade für euch so ein bisschen überlegen könnt. Anlehnend an das Lied, das wir gesungen haben. Wo ist der Ort, wo ihr könnt aufatmen könnt? Respektive auf Predigtext. Wo kommt ihr zur Ruhe? Wo ist der Ort, wo ihr einfach könnt euch erholen könnt? Vielleicht ein stiller Ort bei euch daheim. Vielleicht der stille Ort daheim, wo man sich zurückziehen kann, oder ist es ein Ort im Wald, oder gibt es eine Aktivität, wo du ausübst, Sport oder etwas anderes, ein Buch lesen, das kann ganz unterschiedlich sein. Wo kommst du zur Ruhe? Wenn ich in der Hektik mal Ruhe brauche, dann muss ich laufen, raus irgendwo ins Grüne, am besten noch mit Fernsicht. Das habe ich nicht immer, aber ich kann einfach den Blick in die Ferne schweifen, das hilft mir. Und was mir auch hilft, ist nachher einfach können zu reden über das, was mich beschäftigt, nämlich mit Gott. Einfach können mit ihm das austauschen. Und da sind mir schon immer wieder gute Ideen gekommen oder einfach Gedanken, die der Herr mir geschenkt hat in dem Innen, wo ich mit ihm am Reden bin. Ich kann nicht sagen, dass ich immer zur Ruhe gekommen bin, aber es hat eine Perspektive gegeben in dem Innen, wo ich war. Und darum werde ich mit euch auch den Text lesen. Der Predigttext von uns ist in Matthäus 11, 3 Verse, ganz zum Schluss von diesem Kapitel. Die Gesetze hier eingeblendet. Ich lese euch die vor. Matthäus 11, 28 bis 30. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Um was geht's in diesem Text? Es geht darum, dass wir Ruhe finden können bei Jesus. Und je nach Übersetzung steht dort erquickt oder Last abnehmen, zur Ruhe kommen. Ja, ich habe einfach mal so eine Anordnung gemacht von dem, was so vorkommt. Es fängt an mit, kommt zu mir. Also wir sollen kommen. Und dann wird da geredet von Mühe und Lasten. Es wird geredet von Erquickung. Es gibt etwas wie ein Joch, ein leichtes Joch. Es wird geredet von Sanftmut und Demut und von einer leichten Last. Und all das irgendwo in dem Kontext von Ruhe finden für die Seele. Und darum geht die erste Frage, von welcher Ruhe redet jetzt hier Jesus, wenn er sagt, komm zu mir. Er redet auf der einen Seite von dieser ewigen Ruhe, die mal einmal werden haben, wenn wir im Himmel sind, bei ihm, wo es uns einfach darf gut gehen. Und das ist interessant, die Juden, die das gehört haben, die haben sofort einen Link gemacht, zumindest die Juden, die im Alten Testament bewandert waren, zu einer Stelle aus 2. Mose 33, Vers 14, aber auch Jeremia 6, Vers 16. Und in Jeremia 6, Vers 16 steht, so spricht der Herr, tretet hin an die Wege und schaut und fragt nach den Pfaden der Vorzeit, welches der gute Weg ist, und wandelt darauf, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Gott sagt hier am Volk, entscheidet, schaut den Weg an, wo ihr wollt nehmen, wo ihr wollt wandeln, und nehmt den richtigen, damit ihr könnt Ruhe finden für eure Seele. Und da erinnert Jesus die Juden an die Verheißung, die Gott gegeben hat. Er lässt so wissen, dass die Vorfahren können wählen und dass auch sie, die jetzt hier sind, können wählen. Er hat es nämlich versprochen. Und die Ruhe bei Gott in alle Ewigkeit, das ist etwas, was wir noch nicht kennen hier. Aber das ist ein tiefer Frieden, das ist etwas, was einfach schön muss sein, wo man ist versöhnt mit Gott. Man ist an einem Ort, wo es keine Trauer mehr gibt. Es gibt kein Sterben mehr. Es gibt niemand mehr, der einem einfach verlässt. Es ist ein Ort, wo es keine Sorgen mehr gibt, keine Probleme mehr gibt, wo es einfach nicht mehr da ist. Dort ist einfach Gott mit seiner ganzen Fülle. Ich glaube, wir werden immer noch etwas schaffen, wir werden immer noch essen, wir werden immer noch geniessen. So wie Gott das eigentlich im Paradies vorgehabt hat. Er hat ja das Paradies gemacht und Adam und Eva sind dort gewesen, das einfach geniessen, weil Gott für sie gesorgt hat. Weil Gott da war, weil Gott mit ihnen geredet hat. Und das ist etwas Wunderbares, auf das freue ich mich, können dort mit Gott zusammen zu sein. Und ich habe zig Fragen, die ich stellen will. Vielleicht habe ich sie dann nicht mehr. Aber, können mit Gott austauschen. Warum hast du dieses, warum hast du jenes gemacht, warum ist das passiert? Aber die Ruhe, die fällt nicht erst dort an, wenn wir bei Gott sind. Und das ist das Schöne, sie fällt schon hier auf dieser Welt an. Nein, wir können hier schon die Ruhe erleben, wenn wir Vergebung von unserer Schuld haben, Gott gegenüber. Wenn wir Vergebung dürfen erleben und in die Beziehung mit Gott können eintreten, dann können wir das schon hier erleben. Die Ruhe, die unvorstellbare Ruhe, wie wir sie in Philipper 4, Vers 6 auch lesen, wo steht, sorget euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Der Friede, wo allen Verstand übersteigt, etwas, wo nicht erklärbar ist, und ich glaube, jeder von uns oder die meisten von uns haben das schon erlebt, in einer schwierigen Situation drin zu sein, Gott das zu schildern und nachher über jeglichen menschlichen Verstand aus zu merken, ich habe doch jetzt eine Ruhe, einen Frieden über die Situation. Das kann sein bei der Arbeitsstelle, das kann aber auch sein in der Familie, in den zwischenmenschlichen Beziehungen, wo man drin steht, eine Herausforderung, die vor einem steht. Vielleicht ist es auch ein Vortrag, wo man vor einer Gruppe Menschen halten muss. Dürfen wir das einfach Gott herlegen und sagen, Herr, hilf mir in dieser Situation. Und dürfen die Ruhe zu finden und die Zuversicht, es kommt gut. Es kommt nicht gut, weil ich so gut bin oder weil ich mich vorbereitet habe, sondern es kommt gut, weil Gott da ist und alles in seiner Hand hat. Und die Ruhe, also die himmlische Ruhe, wie auch die Ruhe schon hier auf dieser Welt, in dem Ganzen innen, wo wir stehen, die wird uns hier verheißen von Gott an die Menschen. Und damit wir die Ruhe empfangen können, braucht es aber etwas Entscheidendes. Es ist nämlich, dass wir erkennen, wer Jesus ist. Und um das geht es in dem Matthäus 11. Es ist nämlich interessant, wenn wir dort die ersten paar Versen anschauen, dann ist der Johannes, der Täufer, im Gefängnis und lässt jemanden zu Jesus schicken mit der Frage im Vers 3, bist du der, der da kommen soll? Also interessante Frage vom Johannes, der Täufer, der es eigentlich doch am besten wissen sollte. Der fragt, bist du der, der das kommt? Und die Antwort von Jesus ist, schau her, was hörst, was siehst. Und die Frage von Johannes der Täufer ist aus unserer Sicht nicht selbstverständlich, aber für ihn ist es nicht klar gewesen, wer Jesus ist. Und Jesus sagt, schau einfach her, was passiert da? Und so ist es vielen Juden dann zumal gegangen, dass sie hergeschaut haben, was Jesus macht und nicht verstanden haben, wer Jesus ist und was da eigentlich passiert. Und darum, wenn wir nachher die Verse in Matthäus 11, gerade vor diesen drei Versen, die ich euch vorgelesen habe, anschauen, das steht im Vers 25, Matthäus 11, Vers 25, zu jener Zeit begann Jesus und sprach, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies vor den Weisen und Klugen verborgen und es den Unmündigen geoffenbart hast. Ja, Vater, denn so ist es wohlgefällig gewesen vor dir. Alles ist mir von meinem Vater übergeben worden und niemand erkennt den Sohn als nur der Vater und niemand erkennt den Vater als nur der Sohn und der, welchem der Sohn es offenbaren will. Also hier haben wir etwas Gegensätzliches, nämlich, dass es Leute gibt, die weise sind und es nicht erkennen und andere, die unmündig sind, die es verstehen. Und mit den Weisen, den Gescheiden, meint Jesus hier die führenden Juden, die es hätten können erkennen, die gewusst haben, was alles für Zeichen müssen passieren, wenn der Messias kommt, und es nicht haben wollen verwahren haben, weil aus ihrer Sicht hätte der Messias müssen ein Reich aufbauen. Das heisst, zuerst mal all die Römer rausgehen und nachher einen Königsthron erklimmen und nachher dort regieren. So war ihre Vorstellung von dem Ganzen und so hätte es passieren müssen. Und Jesus sagt, nein, es ist ganz anders. Und er redet hier nicht gegen das Denken der Menschen, wenn Jesus sagt, die Weise ist es verborgen, sondern gegen den ganzen Stolz vom Menschen. Ich weiss es besser, ich weiss, wie es sein müsste, ich weiss, was von Gott kommt und ich weiss, was nicht von Gott kommt. Und darum ist es viel entscheidender, die Herzenshaltung Jesus gegenüber, als mein ganzer Bildungsgrad. All das, was ich wissen kann, was ich weiss, bringt mir nicht viel, wenn mein Herz nicht Jesus nachfolgt. Und Gott hat die Wahrheit der Unmündigen kundgetan, denen, die Hilfe brauchen, die zu Jesus gekommen sind und haben gefragt, wer bist du? Was machst du da? Und so tut es ganz anders, wenn wir auch in Matthäus 16 schauen, wo Jesus den Petrus gefragt hat, wer meinst du denn, dass ich bin? Matthäus 16, Vers 15. Ihr aber, für wen haltet ihr mich? Fragt Jesus die Jünger. Da antwortete Simon Petrus und sprach, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, glückselig bist du, Simon, Sohn des Jona, denn Fleisch und Blut hat dir das nicht geoffenbart, sondern mein Vater im Himmel. Und wir sehen hier die geistliche Wahrheit, die können wir intellektuell auch erfassen, aber es geht eigentlich auch darum, dass wir die geistlich erfassen. Jesus redet hier von den Unmündigen. Wer ist mit den Unmündigen gemeint? Neues Leben, die Übersetzung hat dort kindliches Gemüt. Und auch in Matthäus 18, wenn wir dort lesen, zeigt der Jünger auf, dass es die Haltung von einem Kind braucht, um Jesu Worte, um Jesus zu verstehen, wer er ist. Was ist das für eine Haltung? Das ist in Matthäus 18, Vers 3 steht, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht in das Reich der Himmel kommen. Wir kennen alle Kinder und ihre Art und Weise, wie sie Fragen stellen oder wie sie eingestellt sind. Und wenn wir hier den Vergleich mit den Kindern haben, dann geht es eben genau um das, dass wir eine Haltung haben wie ein Kind und nicht müssen werden wie Kind. Also nicht kindisch werden, sondern eine Haltung im ganzen Inneren, die ein Kind hat. Eine positive Haltung, weil ein Kind kann eingestehen, dass es etwas nicht machen kann. Vielleicht probiert es zuerst, das ist richtig, aber es kann eingestehen, dass es Hilfe braucht. Wir haben das alle vielleicht auch schon ein bisschen erlebt, dass ein Kind zu uns kommt und kannst mir hier helfen und dort helfen. Es ist für sie ganz klar, dass der Kühlschrank voll ist, dass da gesorgt wird. Es ist keine Frage, eher eben, wenn er leer ist, dass gefragt wird. Weil das Kind ja nicht selber kann wohnen, nicht selbstständig wohnt, nicht selber geht einkaufen. Es weiss einfach, da ist jemand, der für mich Sorgen tut, der Kühlschrank füllt, der das Essen bringt, der kocht. Es ist mehr die Frage, Mama, warum hast du heute nicht gekocht, als wer tut heute kochen? Und übertragen auf unser Leben bedeutet das eben auch, dass wir in dieser selbstverständlichen Abhängigkeit Jesus gegenüber da sind. Dass wir nicht sagen, ich habe all das gemacht und darum habe ich ewiges Leben verdient. Nein, dass wir zu Jesus kommen und sagen, ich habe eigentlich das ewige Leben nicht verdient. Nicht meine Taten, nicht meine Stellung, nicht mein Berufsstand, nicht das, was ich alles studiert habe, macht mich so gut, sondern alleine du, Herr Jesus, kannst das bewirken. Und darum ist der erste Schritt, dass wir Jesus nachfolgen, dass wir die Beziehung mit Jesus in Ordnung bringen, dass wir unser Leben ihm anvertrauen, damit wir eben die Ruhe können finden in Jesus. Doch auch wenn wir umgekehrt sind und Jesus nachfolgen, ist es nicht einfach selbstverständlich, dass wir weiterhin mit Jesus den Weg gehen. Es gibt ganz viele, wo nachher denken, jetzt ist es ja geklärt, jetzt bin ich ein Kind von Gott, jetzt kann ich einfach weiterleben, wie ich will. Nein, ein Leben mit Jesus ist ein Leben in Umkehr. Das fängt einmal an mit ihm und ist nachher ein regelmässiges Umkehren Leben mit ihm. Weil so wie das Kind weiss, ich gehöre in die Familie rein, ich komme aus dieser Familie nicht mehr raus Und wenn ich erwachsen bin, bleibe ich ein Kind, eine Zugehörigkeit zu dieser Familie, weiss ich, wenn ich etwas verbocke, wenn ich etwas falsch mache, die Eltern haben mich immer noch lieb. Ich kann dort wieder das klären. Und so ist es auch bei uns, wenn wir merken, wir haben eine Neigung oder wir haben Sünde, die wir im Leben tolerieren. Gedanken oder Taten, Sachen, die wir machen, wo wir einfach nicht daraus rauskommen. Wir dürfen jederzeit immer wieder zu Jesus kommen und um Vergebung bitten. Jesus hat keine Liste, die er führt. Er hat die alle im tiefsten Ort vom Meer versenkt und sagt, was, schon wieder? Das sagt er nicht. Er sagt, aha, das ist passiert. Für ihn ist es nicht ein Liste führen, sondern es ist ein neu zu Jesus kommen, wo wir dürfen Geborgenheit erleben, wo wir Vergebung dürfen haben und in diesem kindlichen Glauben, in dieser Abhängigkeit mit Jesus unterwegs sein. Und in dieser Haltung, wo wir Jesus nachfolgen, ist nachher das, was wir im Vers 28 lesen von Matthäus 11. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Der Aufruf hat dann den Juden gegolten, die da waren und zugelassen haben. Sie haben sehr viele Lasten gehabt, die Juden. Nicht unbedingt die Führenden, die natürlich auch, aber alle Juden. Und ihr wisst vielleicht, wie viele Gesetze sie hatten aus den 5 Büchern Mose. Wir kennen, wenn es gut kommt, die 10 Gebote. Sie haben noch 603 dazu gehabt. Und damit sie können sicher sein, dass die 613 Gesetze nicht übertreten werden, haben sie noch weitere dazu gemacht. Und all das hat man müssen einhalten. Und wenn Jesus hier von Last redet, dann redet er von dem, er erwähnt es nachher in Matthäus 23, Vers 4, und redet dort von den Pharisäern. Sie binden nämlich schwere und kaum erträgliche Bürden und legen sie den Menschen auf die Schultern. Also das meint Jesus hier, wenn er den Juden sagt, kommt zu mir mit euren Lasten. Wir haben nachher gerade im Kapitel 12 ein Beispiel nämlich dafür, was das für Lasten waren. Jesus ist mit den Jüngern unterwegs. Am Ährifeld kommen sie vorbei und nachher haben die Jünger so Ähre genommen, weil sie Hunger hatten, die ein bisschen verrieben, haben sie gegessen. Und dann kommen die führenden Juden und klagen gerade Jesus an und sagen, das geht nicht. Unser Gesetz verbietet das Ernten am Sabbat. Und damit ja niemand tut Ernte am Sabbat, haben die führenden Pharisäer und Hohepriester gesagt, man darf jegliche Ähre nicht abnehmen, damit wir ganz sicher sind, dass niemand tut Ernte. Und so haben sie immer wieder verschiedene Systeme und Gesetze gehabt, um sicher zu sein, dass niemand tut Ernte am Sabbat und damit es ja nicht übertreten wird, und damit es ja nicht irgendwie dazu führen könnte, dass sie die Erlösung nicht haben, wo sie ja auf ihren ganzen Gesetz aufbauen, auf dem System, das sie haben. Also die Juden hatten ein System von du darfst nicht, du musst. Und all diese Lasten, die haben schwer auf ihnen gelegen, auf den Juden. Und in das hinein ruft jetzt Jesus, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Das war für sie eine befreiende Botschaft gewesen, zu hören, da ist jemand, der ein anderes Gesetz hat. Aber zurück noch zu diesem Gesetz. Und wir sind manchmal nicht viel besser. Und wir haben bestimmte Gesetze und To-Dos oder Don'ts, Regeln, schützende Regeln für uns selber. Wie wir als Christ leben sollen. Eines davon kann sein, dass wir täglich am Morgen eine Bibel lesen sollen. Nicht gegen das Bibel lesen. Aber wenn wir sagen, täglich am Morgen Bibel lesen, dann kann das Stress geben für einige, die mit dem täglichen Mühe haben und mit dem Morgen sowieso. Aber wenn wir sagen, pfleg deine Beziehung mit Gott, indem dass du die Bibel lesen, dann ist das befreiend. Weil ja, ich will ja mit Jesus unterwegs sein und lesen. Und dann kann das irgendwann mal durch den Tag sein oder auch durch die Woche. Oder am Sonntag geht man in den Gottesdienst. Also jeden Sonntag geht man in den Gottesdienst. Das kann eine Last werden für die, die es eben nicht können, jeden Sonntag gehen. Aber wenn wir aufzeigen, dass es eine Beziehung pflegen mit Gott ist, wenn ich am Sonntag gehe, aber auch in Gemeinschaft mit den Freunden, dann wird es zu einem Dörfen. Oder alle Anlässe vor Gemeinde besuchen. Das gehört dazu, wenn man ein guter Christ ist. Man ist bei allen Anlässen dabei. Das gibt bei unserer Gemeinde noch grösseren Stress, wenn man nämlich noch die anderen Orte mit einbezieht. Aber wenn man Gemeinde sieht als einen Ort, wo wir Gemeinschaft pflegen können, untereinander, weil das ist das, wo Jesus auch wichtig ist, dass wir miteinander unterwegs sind, dann darf das befreiend sein, dass wir miteinander Anlässe durchführen, um Jesus zu loben und Gott anzubeten. Oder auch hilfsbereit sein gegenüber allen, also immer zurückzustehen und allen anderen Vortritt geben, kann einen Stress geben. Und so haben wir verschiedene Regelwerke, die schützend sind. Ich sage nicht, dass sie falsch sind. Aber wir müssen uns gut überlegen, warum wir die haben und wie wir mit denen umgehen. Und wenn, sagen wir es, wollen wir damit Macht ausüben, wollen wir einen gewissen Druck ausüben, eine gewisse Stellung erreichen, dann sind wir gleich wie die Pharisäer und die Juden, die die Gesetze dann hatten, um etwas sicherzustellen. Oder ermutigen wir eben in die Beziehung hinein mit Jesus einen Weg zu gehen. Weil Jesus hat nicht gesagt, bei mir gibt es keine Last. Das sehen wir dann auch gerade. Seine Last ist leicht. Er hat auch ein Gesetz gegeben, wenn man so will. Aber wir dürfen bei Jesus wissen, ich darf so kommen, wie ich bin. Und er wird mich verändern in das hinein, was er für mich parat hat. Also ich darf mit Jesus die Veränderung durchgehen. Um noch bei den Lasten zu bleiben, es gibt auch noch das, dass wir Lasten haben in unserem Leben, die aufgrund von Sünde kommen. Es kann sein, dass wir schuldig geworden sind an jemandem und das nicht bereinigen. Und dann steht die Schuld im Raum. Und die kann einem drücken und die kann einem wehtun. Die kann einem belasten, man kann die aber auf die Seite schieben, aber es kommt immer wieder vor. Es kann auch sein, dass man in der Familie Schwierigkeiten hat oder Freundeskreis. Es kann sein, dass Eltern zu streng waren mit ihren Kindern. Dass Eltern einen Vorwurf gemacht haben sogar ihren Kindern, seien das junge Kinder oder grosse Kinder, erwachsene Kinder. Und dann ist es an uns, das zu klären. Jeder von seiner Seite zu klären, wo sie Lasten im Sinn von sündigem Verhalten, das ich bei mir habe, in meinem Leben, das ich in die Ordnung bringen muss. Und das ist ein Umkehren immer wieder von meinem Stolz, wo ich sage, nein, ich habe doch recht. Vielleicht hast du sogar recht. Aber du willst, damit die Beziehung wieder in Ordnung wird, müssen wir einen Schritt gehen und um Vergebung bitten und die Sache in Ordnung bringen. Aber es könnte auch die Last sein, dass man Sorge um King hat. Ein Überbehüten von seinen King und immer dran sein, geht es ihnen gut oder nicht so, muss ich irgendetwas machen? Was könnte ich machen? Wo könnte ich dran sein, dass sie gute Lasten im Sinn von besorgt sind? Aber sie können immer schwer werden, wenn ich überlege, was kann ich machen, um das zu lösen? Und das ist dort, wo wir zu Jesus gehen und die Last ablegen. Mit Jesus darüber reden, über meine Kinder, über meine Situation, über meine Arbeitskollegen, über meinen Beruf und sagen, Herr, hier ist es, zeig du mir, was ich soll machen. Zeig du die Lösung. Und wenn wir die Last ablegen und sagen, Jesus, zeig du, wie das soll laufen. Mit dir zusammen will ich den Weg gehen. Dann haben wir zwar die Last, aber sie wird leicht. Weil wir dürfen wissen, Gott weiss darum, Gott wird die Lösung schaffen, er wird mit uns den Weg gehen. Und dann dürfen wir das erleben, wo wir auch in 1. Petrus 5, Vers 7 lesen. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Jesus will für uns sorgen, er will mit uns den Weg gehen. Aber er gibt uns auch die Entscheidung, was wir damit machen, mit den Lasten, die wir haben. Wenn wir die selber tragen, wenn wir uns selber sorgen, wenn wir die Lösung herbeiführen Oder sagen wir, Herr, hier ist es, ich sorge mich drum, aber du weißt, was das Beste ist, zeig du mir, hilf du mir, und dann werdet ihr erleben, dass die Last nicht mehr schwer ist, sondern dass sie leicht wird und mit Jesus zusammen kann man nachher eine Lösung schaffen. Und das ist nachher die Erquickung, die man da erleben. Jesus ist da, er weiss darum, er schenkt die Lösung. Jesus sagt aber nicht nur, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Es gibt noch eine zweite Bedingung, das ist der nächste Vers. Nehmt auf euch mein Joch. Also Jesus redet in dem Innen von einer doppelten Einladung. Ich habe immer nur den ersten Vers gelesen und ausgelegt, so als Andacht, so als Input, bis ich jetzt bei der Predigtvorbereitung gemerkt habe, hey, nein, da ist ja noch etwas Zweites, was mitgeht. Nämlich das mit dem Joch, es ist eine doppelte Einladung, das heisst, kommt her und wird ergänzt mit, nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir. Was ist ein Joch? Ich zeige hier ein Bild, vielleicht für euch alle bekannt. Wird heute auch nicht mehr so in der Landwirtschaft gebraucht, wie es aber früher gebraucht worden, weil ein Joch hat geholfen, also ist ein hölzernes Geschirr über den Nacken und hat geholfen, ein Zugtier zu führen in die richtige Richtung. Man hat es vor einem Pflug, wie hier zum Beispiel, gespannt oder auch vor einem Wagen. Und so hat das Zugtier meistens irgendein Ochs können das Ganze ziehen und er, der von hinten gelaufen ist, hat das Ganze können lenken. Und der damalige Jude hat Jesus mit dem Bild vom Joch, wo für sie aus der Landwirtschaft ganz klar war, das heisst, sie kennt, wollen Folgendes sagen. Ihr könnt einer Auslegung vom Gesetz der Pharisäer folgen. Das ist ein schweres Joch, wo ihr euch da einspannt. Und das wird niemand eigentlich erfüllen können. Weil es ist schwierig, all die Gesetze einzuhalten, die 613, plus noch all das, was dazukommt. Oder folgt meiner Auslegung. Das ist das, kommt her und nehmt auf euch mein Joch. Und die Auslegung von Jesus, von seinem Gesetz, ist auch in Matthäus 22 geschrieben. Ist einfach zusammengefasst in zwei Gesetzen. Und doch so herausfordernd in der Umsetzung. Matthäus 22, Verse 37 bis 40. Und Jesus sprach zu ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Das ist das erste und größte Gebot. Und das zweite ist ihm vergleichbar. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängen das ganze Gesetz und die Propheten. So einfach hat Jesus zusammengefasst und sagt ihnen, wenn ihr die zwei Gebote einhaltet, das ist mein Joch. Gott lieben von ganzem Herzen und der Nächste wie sich selber. Und ist doch einfach, oder? Das setzt ihr auch alle einfach so um. Also ich hoffe es. Es ist das Gebot von Gott. Ja, das ist eben immer noch so ein bisschen schwierig im Alltag. Der mühsame Arbeitskollege, der einfach sie gering durchstiert, einfach gern zu haben und irgendwo im Respekt immer mit ihm umzugehen und doch ein bisschen klar wollen zu sein. Oder daheim die eigenen Kinder immer wieder einfach gern zu haben, wenn sie vielleicht mal nicht so machen, wie ich will. Ja, es ist eine Herausforderung und darum braucht Jesus hier das Bild vom Joch, weil es gibt nicht nur ein Einzeljoch, es gibt auch ein Doppeljoch, wo wir auch hier auf einem Bild sehen. Und beim Doppeljoch werden zwei Ochsen nebeneinander eingespannt. Ich glaube, das haben wir vorher auch gesehen. Und da teilen sich die zwei eigentlich das Joch. Das ist auf der einen Seite ganz gäbig, um die Last zu teilen. Wenn zwei ziehen, geht das viel einfacher. Es gibt manchmal der ältere Ochs und der jüngere Ochs. Das kannst du noch das nächste Bild zeigen. Da sieht man wieder zwei Ochsen. Und da ist eben auch das Potenzial drinnen, dass der ältere Ochs am jüngeren Ochs hat können zeigen, wie das Ganze zu laufen hat. Der ältere ist meistens auch stärker gewesen und hat vorausgezogen und der jüngere nebendran können mitgehen. Und so hat man den jüngeren Ochsen, der noch weniger Erfahrung hatte, können beibringen, wie das Ganze geht mit dem Gespann, mit dem ganzen Leiten, mit dem Mensch, der hinterführt und das Ganze, und man konnte die Last teilen. Und das hat sehr gut funktioniert, um jüngere Ochsen anzuleiten, damit sie nachher auch wissen, wie man so ein Gespann zieht. Und das Bild kann uns helfen, zu verstehen, was Jesus hier sagen mit seinen Worten. Weil wir sind mit Jesus im gleichen Gespann. Er sagt, nehmt euch auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und im Vers 30, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. An seiner Seite können wir jetzt lernen, was es bedeutet, mit Jesus zu leben und Gott zu lieben und der Nächste wie mich selber. Ich kann lernen, in verschiedenen Situationen und Schwierigkeiten so zu handeln, wie Jesus das möchte, wie er uns das vorgelebt hat. Ich kann lernen, wie ich mit Ungerechtigkeiten umgehen kann, mit Herausforderungen. Und wir haben letztes Jahr so eine Situation bei uns im Quartier gehabt, wo ein Nachbar gefunden hat, auf dem Spielplatz, der gerade neben seiner Wohnung ist, da dürfen die Kinder nur in ganz bestimmten Zeiten sein und auch nur das spielen, was er bestimmt und erlaubt. Und das hat zu Reibereien geführt, wo ich mich zuerst einfach ausgehalten kann, wo ich keine Lust hatte, mich da drinnen zu geben. Und da ist dann in einem Quartier, kennt ihr vielleicht, es sind viele Meinungen rum und jeder weiss, wie man es machen sollte. Und irgendwie hatte ich den Eindruck vom Herrn, dann kümmere dich drum. Und das bin ich mit zwei anderen Vätern, unsere Kinder zu betroffen, zu diesem gegangen und wir wollten eigentlich zuerst immer die Leviten lesen. Und im Gespräch haben wir gemerkt, der Mann ist eigentlich, ja, er hat Mühe mit dem, er hat ein Problem mit dem Ganzen. Der ist auch am Anschlag. Nicht nur wir als Eltern mit der Situation, sondern auch er. Und das hat ein paar Gespräche braucht, aber auch die Leute aus dem Block raus, und da haben wir eine vorübergehende Lösung können erzielen. Es ist nicht gelöst, es ist auch das Jahr wieder aufgepoppt, man hat wieder müssen Gespräche führen, aber es ist eine Lösung nachher da gewesen, wo Frieden geherrscht hat im Quartier, wo alle miteinander können weggehen können. Und das ist nicht, weil ich so gut bin, sondern weil Jesus dort gewirkt hat an den verschiedenen Personen und einfach auch den Weg geführt hat, auch Türen aufgemacht hat. Und das ist das, was ich euch wünsche, dass ihr das im Alltag dürft erleben, mit Jesus in diesem Doppeljoch zu laufen, ihn zu fragen, wie soll ich hier handeln, wie soll ich dort handeln, weil unsere Gesellschaft ist eigentlich nicht kompatibel mit dem Ganzen. Unsere Gesellschaft sagt dir, du musst gut sein, du musst wissen, wie wir machen, Selbstständigkeit, und am besten auch eben dein Ego durchdrücken, damit möglichst du erfolgreich bist im Ganzen innen. Und wenn wir jetzt hier kommen mit dem Konzept von Doppeljoch mit Jesus, Jesus, der in Liebe dem Ganzen begegnet, manchmal aber auch ganz klar sagt, wie es laufen soll, weil er auch seine Ungerechtigkeit nicht gut findet, da dürfen wir in dem Doppeljoch mit Jesus unterwegs sein. Jetzt gibt es bei diesem Doppeljoch aber auch die Möglichkeit für den zweiten Ochs, sie Willen durchzudrücken. Das kommt auch vor, dass nachher der eine Ochs auf einmal findet, ja nein, der will zwar geradeaus, aber ich will jetzt lieber auf die linke Seite. Und darum kann es passieren, dass, oder ich sage jetzt mal, wenn es passiert, dann kann es Schwierigkeiten geben. Welcher gewinnt von diesen zwei Ochsen? Welcher setzt sich jetzt durch? Und auch das Bild wird übertragen auf unsere Situation. Und mir passiert es immer mal wieder, dass ich meinen Willen durchdrücke und Jesus nicht frage, weil es ist gerade so offensichtlich, so einfach, wenn man es doch so und so machen könnte. Was ist denn? Dann ist es einfach ein Krampf, das kann ich sagen. Es ist einfach mühsam. Und vielleicht, wenn man merkt, es ist einfach ein Krampf und es ist mühsam, geht zu Jesus und fragt ihn, was willst du eigentlich? Ich habe vermutlich einfach wieder meinen Ring durchgesteuert. Und um das wieder auszutarieren. Und darum ist ein Leben mit Jesus, es kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken, eine lebenslange Sache. Das ist nicht ein Moment, jetzt gerade habe ich ein Problem, jetzt gehe ich zu Jesus, sondern es ist ein lebenslanges, immer wieder mit ihm Sachen zu besprechen, sich einspannen lassen und unterwegs sein miteinander. Um das geht, das ist bei der Berufswahl für die Jüngeren. oder auch für die Eltern, wenn es eine Umstrukturierung gibt vom Beruf. Aber das ist auch im Alltag, daheim in der Familie, immer wieder mit Jesus das Ganze zu besprechen, an ihm auszurichten. Oder auch im Rentenalter. Was mache ich mit meiner Zeit im Rentenalter? Was mache ich, wo setze ich mich ein, wo gebe ich mich rein, wo gibt es Leute, die vielleicht meine Hilfe brauchen? Das kann dir Jesus alles zeigen und mit Jesu Hilfe kannst du den Weg gehen und dort einfach auch ein Segen sein für ihn und Ruhe finden für deine Seele schon hier auf dieser Welt, in dem Leben, wo wir drin sind. Und darum, wenn wir hier Jesu Wort anschauen, dann sehen wir, dass wenn wir ihm unser Leben anvertrauen, wenn wir unsere Lasten, unsere Probleme, unsere Sorgen Jesus anvertrauen und uns auch in das Joch hineinbegeben, mit Jesus unterwegs zu sein und uns an ihm orientieren, lebenslange Nachfolge, dann dürfen wir das erfahren, was wir hier lesen. So will ich euch erquicken oder eben die Ruhe finden für unsere Seele. Zum Abschluss vom Gottesdienst, vor der Predigt, möchte ich gerne einmal die drei Verse lesen, die hier vor euch eingeblendet sind. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. So will ich euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Amen.